Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Na gut, zum einen sind wir Hammergruppen gewohnt, weil die ersten beiden Teilnahmen waren ja auch mit Hammergruppen versehen. Aber wir reden natürlich auch über Champions League. Also wir reden über die besten Vereinsmannschaften Europas. Und deswegen kann man ja nicht erwarten, dass man da in Anführungsstrichen leichte Gegner bekommt. Und jetzt haben wir mit Real, Inter und Donetsk drei wirklich Großkaliber bekommen. Aber wir freuen uns sehr, sehr darauf.
Hier ist die Spezialausgabe des Fohlenfutter-Podcasts zur Champions League-Auslosung. Bei mir sitzt Carsten Kellermann, ich bin Yannick Sorgatz. Und Carsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch richtig aufgedreht. So eine Champions League-Auslosung ist dann doch beim dritten Mal immer noch was Aufregendes.
Ja, also was vor allen Dingen, weil ja das Los tatsächlich Champions League ist, das muss man ja sagen. Ich bin jetzt nicht ganz so aufgeregt, weil ich das meiste davon ja schon wusste. Es ist tatsächlich Real Madrid geworden. Es ist tatsächlich auch Inter Mailand geworden, so wie ich es mir gewünscht habe, so wie ich es prophezeit habe.
Ja, war es jetzt Wunsch oder Prophezeiung? Da müssen wir schon einen Unterschied machen.
Das kann sich jetzt jeder aus dem Töpfchen raussuchen, wie er es dann haben will. Prophezeiung hört sich natürlich besser an, weil das sich danach anhört, als wenn man wirklich Ahnung gehabt hätte und es gewusst hätte. Und Wunsch hört sich dann eher so an, dass man einfach das Glück gehabt hat, dass vieles hinzugekommen ist, was man dann hat haben wollen. Was nicht gekommen ist, ist Manchester. Dafür gibt es, und das finde ich, macht die Gruppe dann wirklich auch echt richtig hart. Das ist Schachtar Donetsk.
Mhm. Der ukrainische Meister, Serienmeister. Interessanterweise, wenn man die Namen so hört, Real Madrid, Schachtar Donetsk, Inter Mailand. Also das war jetzt die Reihenfolge, wie sie aus den Töpfen kamen. Würde man es ein bisschen anders, glaube ich, positionieren. Eigentlich ist Inter Mailand so das klassische Top-2-Team. Aber die haben in den Jahren davor nicht so viel gerissen in Europa, sind deswegen in Top 3, haben aber letztes Jahr sehr viele Punkte gesammelt als Europa-League-Finalist, haben da im Halbfinale gegen Donetsk gespielt, 5:0 gewonnen. Da dürfte Donetsk noch eine Rechnung offen haben, und ich glaube, Rechnung offen haben ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für uns, um einzusteigen, über diese drei Gegner zu reden. Mit wem wollen wir anfangen? Mit welcher Rechnung?
Fangen wir doch mal ganz oben im Regal an, Real Madrid. Ich glaube, jeder Gladbach-Fan, selbst die, die noch nicht ganz so alt sind, die es vielleicht noch gar nicht geboren waren, als passierte, worüber ich gleich reden werde, werden sich daran erinnern, an die seltsamen Pfiffe des Herrn Leonardus van der Kroft, einem niederländischen Schiedsrichter. Gladbach spielte in Madrid, Gladbach schoss zwei Tore, die aberkannt wurden, und Gladbach schied aus. Und das ist etwas, was Gladbach-Fans natürlich nie vergessen haben. Das ist eigentlich ein großer Teil dieses schöne Scheitern-Mythos, den Borussia Mönchengladbach ja in sich trägt. Wir kommen gleich zu Inter Mailand. Auch ein großer Teil dieses Mythos steckt in diesem Namen drin. Naja, und dann gab es dieses 5:1 Mitte der 80er Jahre, eines der wahrscheinlich tollsten Gladbach-Spiele jener Zeit. Ich habe es damals live im Fernsehen gesehen.
Düsseldorfer Rheinstadion.
Genau, im Rheinstadion. Schlechtes Wetter, großer Fußball. Borussia spielte auf wie zu allerbesten Konterzeiten. Schoss ein Tor nach dem anderen und kassierte dann eins. Und das war dann 1:1. Denn im Rückspiel gab es gar nichts mehr zu bestellen. Ich habe zuletzt im Interview mit Uwe Rahn, ich habe das schon erzählt, genau über dieses Spiel gesprochen. Und er sagt, es war unfassbar, was da los war. Wir haben überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen und waren wirklich wie gelähmt. Und ja, 0:4, Gladbach schied aus. Auch eine ganz bittere Geschichte für Borussia. Aber ich sage, man sollte sich dann an dieses 5:1 erinnern. Und warum nicht? Mit Mut.
Du hast mich ja quasi angesprochen mit 76, mit Leonardus van der Kroft. Kann ich bestätigen, dass das ist ja ein komplizierter Name und ist ein Schiedsrichter, ne, der sonst nicht groß aufgetaucht ist. Aber da konnte man sich dran erinnern. Ich glaube, er hat später dann Morddrohungen bekommen. Das war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ja, ich muss sagen, ich habe mir in der im Corona-Shutdown auf einer Seite mal dieses Spiel angesehen. Und da sieht man auch die Fehlentscheidung. Muss sagen, das ist wirklich haarsträubend. Ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber ich saß da und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also was da gepfiffen wurde, Borussia hat ein großartiges Spiel gemacht in Madrid, aber dann eben ausgeschieden und gescheitert. Also 76, 85 und nun 2020.
Ja.
Da sind die Kräfteverhältnisse ein bisschen anders als damals. Also 76 kann man sagen, fast auf Augenhöhe, 85, gut, das spielte Real mal UEFA Cup, was ja nun in der Europa League nicht mehr vorkommt. Damals, ne, wenn sie nicht Meister wurden, spielten sie halt UEFA Cup. Nicht auf Augenhöhe, aber Borussia eben in der Lage, diese Mannschaft auch mal zu besiegen. Nur, was fangen wir jetzt damit an? Der Marktwert dreimal so groß, dreimal so hoch wie Borussias. Ich meine, Real Madrid ist ja weil du hast, glaube ich, hast du letztens gesagt, Manchester United sei der größte Fußballclub der Welt, aber glaub, ist vielleicht so, Madrid, ne, Real, Madrid. Genau, Madrid, aber ja, das ist halt ne, Real, Bayern, Liverpool, Manchester United, Juventus, Turin, das ist also mit dem FC Barcelona nochmal über ganz, ganz vielen anderen. Also größer geht's kaum.
Genau, und genau das wollte Borussia. Max Eberl hat das auch gesagt. Ein geiles Los insgesamt zu der Gruppe. Er meint natürlich insbesondere Real Madrid. Es wird ja nun leider wahrscheinlich so sein, dass nur sehr wenige, gar keine Gladbach-Fans, im Bernabeu dabei sein werden. Aber trotzdem in diesem Stadion zu spielen, das so voller Geschichte ist, was wirklich schon große Spiele gesehen hat und was, glaube ich, auch an sich schon ein bisschen angsteinflößend ist aufgrund dieser Dimensionen, die einfach da sind. Dann der Trainer Zinedine Zidane, ich glaube, einer der größten Fußballer, die es jemals gegeben hat. Da wird man ja wirklich ehrfürchtig, wenn man diesen Namen hört. Der Kader, du hast es schon gesagt, dreimal so groß vom Preis her wie der Gladbacher Kader. So würde ich auch in etwa die Kräfteverhältnisse einordnen, 3-1. Aber ich finde so ein bisschen seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin fehlt so der ganz große Glanz. So ein bisschen, es sind tolle Spieler da.
Es ist eine alte Mannschaft mittlerweile. Viele genau. 30 Spieler. Ich meine, Toni Kroos ist selbst mittlerweile 30 Jahre alt. Es gibt ein paar Youngster inzwischen wie Vinicius und so, die da mitspielen, aber ein großer Einkauf letztes Jahr Eden Hazard für einen dreistelligen Millionenbetrag, der überhaupt nicht eingeschlagen hat, ist aber auch Ende 20. Also ja, ist eine Mannschaft, der man sicherlich auf unangenehme Art und Weise beikommen kann.
Genau, aber das darf man natürlich auch nicht vergessen, extrem abgezockt. Also ich glaube, jeder, der da rumläuft, kennt die Champions League in und ihre Regeln, die sicherlich auch nochmal ganz eigene sind, in- und auswendig. Egal, ob diese Mannschaft jetzt den ganz großen Glanz hat früherer Tage oder nicht, man ist vielleicht nicht so dieses ganz Galaktische, aber königlich ist es trotzdem und das wird eine ganz harte Nuss für Gladbach. Aber wie gesagt, schaut euch Borussen einfach dieses 5-1 von damals an, wie das vonstatten gegangen ist. Bester Konterfußball, auch gute Attacke und einfach Madrid nicht zum Atmen kommen lassen. Und ich glaube, sowas schmeckt denen überhaupt nicht. Sie haben ja in Deutschland die Madrilenen schon öfter mal einen auf die Nase bekommen. Und also mit Mut und vor allem viel Geschwindigkeit, was ja dann älteren Mannschaften doch immer zusetzen kann. Also ganz abschreiben würde ich es nicht, aber das ist schon Hammer.
Ja, und 5-1 gewinnen, 0-4 verlieren, wäre in der Gruppenphase sehr großartig. Das wären 3 Bonuspunkte im Prinzip.
Genau.
Auf dem Weg,
wohin?
Platz 3, vielleicht sogar auf Platz 2. Man wird auf jeden Fall Punkte gegen die Mannschaft brauchen, über die wir jetzt sprechen, um Zweiter zu werden. Das ist Inter Mailand. Ich finde schon ein bisschen, wenn man sagt, Punkte holen gegen Inter Mailand und Zweiter werden, das ist schon, da nimmt Borussia sich einiges vor.
Ja, definitiv. Also auch da ein 700-Millionen-Euro-Kader, ein 85-Millionen-Euro-Stürmer mit Romelu Lukaku. Für mich auch der, den man erstmal in die Griffe bekommen muss. Wir haben es in Dortmund gesehen. Spieler wie die tun richtig weh den Gladbachern. Dort war es Erling Haaland, den man nicht in die Griffe bekommen hat. Und Lukaku ist ja im Prinzip auch so ein Spieler, so ein Berg von Mann, der sich da einfach durchwämst, würde man jetzt im Westfälischen sagen, durch die Abwehrreihe. Und den aufzuhalten, da muss man, glaube ich, schon wirklich viel Kraft aufwenden. Und das ist sicherlich dann auch der Mann, vor dem man den größten Respekt haben muss. Aber Inter insgesamt, ich vermute, würde mal einfach sagen, eine typisch italienische Mannschaft, extrem unangenehm.
Ja, aber dazu eben auch gespickt mit so europäischen Stars. Christian Eriksen, Däne, Stefan de Vrij, Niederländer. Achraf Hakimi ist jetzt in Spanien aufgewachsen, Marokkaner. Lautaro Martinez, 70 Millionen Euro mittlerweile wert. Argentinier, einer der jüngeren Spieler da, schon bei großen Clubs gehandelt für dreistellige Millionenbeträge. Und dann eben noch so ein paar Allstars, die wir aus der Bundesliga kennen, Ivan Perisic und Arturo Vidal, also Alexis Sanchez kommt noch dazu. Also wenn man die ganzen Namen aufzählt, ist es schon eine beeindruckende Auswahl. Da hat Inter auch echt wieder was aufgebaut in den vergangenen Jahren. Wie gesagt, da war schon durchaus mal Flaute zwischendurch. Ist ja auch schon lange her, dass sie Meister geworden sind. Champions League-Titel 2010, damals im Finale gegen Bayern. Und so ein bisschen war das jetzt mit dem Europa-League-Finaleinzug so eine kleine Renaissance für Inter. Also wie gesagt, eigentlich ein etatmäßiger Top-2-Club,
mindestens,
mit dem es da Borussia zu tun bekommt. Super spannend, finde ich auch.
Definitiv. Und auch da gilt, Borussia ist, will Champions League und hat Champions League bekommen. Und wenn ich mir den Rest in Top 3 so anschaue, ich habe es ja auch vorher gesagt, Inter fände ich klasse. Und wie gesagt, auf, die Geschichte ist da hinter diesem Spiel. Man hat alleine deswegen schon tolle Anknüpfungspunkte für uns ja auch als Geschichten. Und zum anderen darf man sich einfach auf tolle Spieler freuen. Und das ist ja das, weswegen man Champions League schaut. Man will solche Jungs sehen wie Lukaku und Co. Und ja, man wird sehen. Also ich glaube, auch da kann Borussia, sie hat ja in der vergangenen Europa-League-Saison nicht viel gerissen, aber insbesondere gegen Roma etwas gerissen, hat dort wirklich gut überzeugt.
Vier Punkte geholt.
In Italien unentschieden, in Gladbach gewonnen. Und ja, warum soll sowas nicht auch gegen Inter möglich sein? Also ich denke einfach, wenn Borussia es schafft, dieses Hartnäckige an den Tag zu legen, was sie auch gegen Rom da gemacht hat, dann sollte auch gegen Inter was möglich sein. Und auch das ist eine Mannschaft, der es mit Sicherheit nicht schmeckt, wenn man wirklich diese Pressing-Geschichte richtig umsetzen kann, wenn man dranhängt wie eine Klette und Lukaku in den Griff kriegen und selber auch ein bisschen anstrengend sein, würde ich fast sagen. Dann kann da durchaus was gehen. Also auch da Riesengegner, Riesenherausforderung, aber eben auch nicht so weit weg von der Welt, wie man sich vielleicht denken würde.
Ja, man muss sich auch mal zurückversetzen. So, sagen wir mal 10 Jahre oder so, da konnte man sich ja nur wirklich mit viel Fantasie vorstellen, wie das aussähe, wenn Borussia mal gegen so Mannschaften spielt. Aber es hat ja nun viele Spiele gegeben, die einen glauben lassen, ja, warum sollte da nichts gehen? Borussia hat gegen Juventus Turin 2x unentschieden gespielt, ja. Hat gegen Barcelona geführt, hat gegen Man City geführt, hat einen Punkt gegen Man City geholt, hat den FC Sevilla geschlagen, also in diesen beiden Champions League Gruppenphasen, die Borussia gespielt hat, wo es ja, also das waren ja noch etwas hammermäßigere Gruppen oder sagen wir mal ebenfalls Hammergruppen, da hat man sich ja, auch wenn es am Ende dann einmal Platz 4 und einmal Platz 3 gab, richtig gut verkauft. Und auch das kann ja Mut machen für diese Gruppe. Vor 4 Jahren ging es eben auf Platz 3 und dadurch in die Europa League. Damals war Celtic Glasgow die Mannschaft, an der Borussia vorbei kam und auch vorbei musste. Damals in Top 3, Celtic war Top 4. Die Konstellation ist ein bisschen anders. Aber dieses Team, das es da zu schlagen gilt, heißt diesmal Schachtjor Donetsk. Was kommt dir dazu erst in den Kopf?
Ja, also.
Das heißt auf jeden Fall, einer der Gegner sind sie auf jeden Fall, aber ja. Man würde jetzt vermuten, dass sie auch die Mannschaft sind, also gegen die Chancen am größten sind.
Ja, also normalerweise müsste man ja Inter Mailand auf diesen dritten Platz sehen, weil sie eben aus Top 3 kommen. Das ist ja so die natürliche Rangfolge. Hat sich dann ja beispielsweise auch in 2016, 2017 so eingestellt. Aber also ich halte die Gruppe für stärker als damals, weil einfach zwei große Gegner dabei sind. Und damals war es Barcelona, jetzt Real, damals war es Man City, jetzt ist es Inter. Und Celtic war damals natürlich der perfekte Gegner, einfach ein Riesenname, geile Stimmung im Stadion. So, und jetzt Donetsk, das ist wirklich so, das ist, glaube ich, so, steht für unangenehm,
ja.
Für ätzend fast schon. Und du hast es ja auch geschrieben in deiner Analyse zum Gegner, alle deutschen Mannschaften tun sich da mega schwer, Wolfsburg zuletzt rausgeflogen. Also
ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass eine deutsche Mannschaft irgendwie gesagt hat, ah, cool, Donetsk, ja, das ist aber schön.
Ja, genau, das sind so die Gegner, wo man sich denkt, puh, gut, dass die anderen sie bekommen haben. Also deswegen, ich hatte ja tatsächlich Manchester United noch mit dabei, das wäre dann die Gruppe geworden. Aber ja, also es ist auf jeden Fall der machbarste Gegner, wenn man mal so auf den Kader schaut, wenn man so auf die Möglichkeiten schaut, die beide Mannschaften haben.
Also halb so viel wert wie Borussias Kader, nur 3, die einen zweistelligen Millionenbetrag wert sind. Alle 3 Brasilianer, es gibt 11 insgesamt, dazu noch 2 eingebürgerte Ukrainer, die eigentlich aus Brasilien kommen. Der Trainer, kein Brasilianer, aber ein Portugiese. Sprachlich sicherlich von Vorteil.
Sehr gewieft, muss man fast sagen.
Ja, das ist clever, genau. Aber ich finde dieses ukrainisch-brasilianisch, wenn man das so, keine Ahnung, ob es jetzt ein Essensgericht, ein Tanz oder irgendwas anderes Kulturelles wäre, wenn man das hört, denkt man ja, oh, das ist irgendwie eine Mischung, damit muss man erstmal klarkommen. Und ich glaube, finde, so spielt auch Donetsk Fußball.
Genau, und das ist ja eigentlich das Spannende daran, abgesehen davon, dass ukrainischer Fußball eigentlich sehr, sehr nobel sein kann. Also wir haben ja gerade so die Mannschaften der UdSSR, die haben ja eigentlich immer einen richtig guten Ball gespielt. Da fehlte vielleicht so ein bisschen diese Emotion, die dann vielleicht Ganzen da hängen oder nicht eben da war. Und dann fehlte was, aber eigentlich war der russische Fußball oder der der Fußball denn eben aus der UdSSR immer ein sehr, sehr nobler Fußball. Das wird jetzt da fortgesetzt und was irgendwie der Fall ist, ist genau das, dass man die Mannschaften überhaupt nicht einschätzen kann, weil sie eben einen teilweise unkonventionellen Fußball spielen. Ja, wofür steht der ukrainische Fußball? Bestimmt nicht für 11 Brasilianer. Und das ist ja genau das, was...
mittlerweile doch, muss man sagen.
Ja, möglicherweise.
weil Donetsk ihn eben prägt seit vielen Jahren, auch international. Hat ja sogar mal den UEFA Cup gewonnen gegen Werder Bremen im Finale, damals auch schon mit vielen Brasilianern. Aber es ist ganz, ganz schwer, diesen Club, diese Mannschaft zu charakterisieren.
Der Vorteil, den Gladbach gegenüber Real und Mailand hat, ist ganz einfach, dass man da eigentlich nur gewinnen kann. So, aber gegen Donetsk, da wirst egal was, natürlich wird Max Eberl sagen, boah, das ist super unangenehm, die haben mega Erfahrung in der Champions League, die waren im Europa League Halbfinale, die haben dies, die haben das, die sind Serienmeister in der Ukraine und trotzdem werden alle Fans sagen, ja, wenn dann gegen die oder gegen die müssen wir was holen, das ist ja nur Donetsk. So, und das ist das Problem, gegen Real wird jeder denken, boah, da sind wir schon gut zufrieden, wenn es da nicht richtig auf die Nuss gibt. Gegen Inter, naja, das
wenn
ist halt...
Wenn man sich gut verkauft.
Wenn man sich gut verkauft, dann wird man da eventuell auch mal was holen können, wer weiß. Aber Donetsk wird doch jetzt jeder so da sitzen und sagen, ja, da können wir Dritter werden. Gut. Und das ist ja auch das Ziel. Ich meine, ich finde es gut, dass Max Eberl sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, warum sollen wir nicht Zweiter werden oder
genau,
was weiß
ich. Genau, das ist Vierter, Dritter,
sehr, Zweiter. Genau, Vierter, Dritter, Zweiter, klassische Linie gezogen. Und ich finde es richtig. Ich finde es einfach richtig, genauso wie ich auch vor der Saison gesagt habe, es ist richtig, jetzt Platz 3 anzupeilen. Ob man den dann am Ende schafft oder nicht, das hat mit so vielen Faktoren zu tun. Aber einfach dieser Ansatz, warum soll man in so eine Champions-League-Gruppe gehen und sagen, tja, da werden wir wohl Fünfter.
Ja, genau. So, weil es ja auch diesen Reiz gibt mit Platz 3. Das ist ja in der Europa League gibt es das nicht. Da wird es bald geben, sogar, weil es ja noch diese neue UEFA Conference League gibt. Aber ja, in der Champions League ist das nun mal dieses Gewinnen durch Absteigen in die Europa League. Das ist das, was für Clubs wie Borussia, wenn sie nicht die ganz große Überraschung, den großen Erfolg schaffen und weiterkommen, das Ziel sein muss. Und dann hat man, glaube ich, auch etwas erreicht, wo man echt stolz drauf sein kann, wo man zufrieden mit sein kann.
Wo man zumindest sagen kann, wir haben unser Ziel erreicht. Also ich glaube, Borussia hat sich im Vergleich zu 2016, 2017, als man diesen dritten Platz ja geschafft hat, dann noch zwei Runden in der Europa League weitergekommen ist. Das würde ich jetzt auch durchaus als realistisch ansehen, dass man in der Europa League sich dann wirklich noch gut verkaufen kann. Wir reden natürlich immer im Konjunktiv, dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch eine Corona-Saison haben, dass niemand weiß, wie es jetzt tatsächlich weitergeht, dass es eine extreme Belastung für alle Spieler wird, dass Borussias Team ja auch schon ein bisschen geschwächt ist. Man weiß immer noch nicht, wann der ein oder andere Spieler wieder bei 100% ist. All diese Dinge seien zugestanden, aber nochmal, Gladbach ist ein paar Jahre weiter als 2015 und 2016, als sie zum ersten Mal in der Champions League mitgespielt hat, die Borussia. Und darum glaube ich, dass man einfach jetzt auch dieser Gruppe gewachsen sein kann und diesen dritten vielleicht sogar ein bisschen mehr anpeilen sollte und auch muss. Aber nochmal, Favorit ist Gladbach sicherlich nicht.
Also wir haben den Dreiklang Real Madrid, Schachtar Donetsk und Inter Mailand. Und wir wollen mal einen der Spieler zu Wort kommen lassen, die auf diese drei Gegner treffen. Oskar Wendt sagt uns, wie er diese drei Gegner einordnet.
Shakhtar ist eine Mannschaft, die oft dabei ist, viel Erfahrung hat von Champions League, oft dabei ist und macht das auch sehr gut in der Champions League. Real Madrid und Inter Mailand, ich denke, muss man nicht so viel dazu sagen. Zwei Riesenvereine. Ich glaube, Real Madrid ist der erfolgreichste Verein in Champions League Geschichte. Inter Mailand, ein Mega-Club aus Italien. Geil.
Ja, das Wort geil ist auf jeden Fall eines, das aus den Mündern der Borussen sehr häufig kam nach dieser Auslosung, aber ich finde, ist auch legitim, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist eine Champions League Gruppe. Donetsk. Ja, das ist halt, wenn es nicht Donetsk wäre, sondern Manchester, würde man jubeln und sagen, das ist ein großer Name und ich würde Donetsk mit Sicherheit die Qualität Manchesters zutrauen, Manchester United, und von daher das ist mal was, das wird Spaß machen. Und ich habe in meinem Kommentar dazu geschrieben, hart, aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man da richtig viel Freude hat in der ganzen Geschichte. Und so würde ich es auch sehen. Und genau so muss Borussia auch da rangehen. Wie gesagt, der Kontext der ganzen Saison, der Kontext all dessen, was Corona, was die Schwierigkeiten mit Corona und so weiter mit sich bringt, nicht zu vergessen. Aber ja, man sollte einfach mit der Freude, mit der auch Max Eberl jetzt gesprochen hat, mit der die Spieler sprechen, das einfach nehmen und sich sagen, Mensch, super, wir spielen in Madrid, wir spielen und man spielt ja auch in Italien im San Siro, das ist ja auch ein tolles Erlebnis.
Ich weiß übrigens gar nicht, ob Real in Bernabeu spielen wird, weil die in der Liga haben die immer in ihrem Amateurstadion gespielt, kommt drauf an, ob, ja. Aber es wäre auf jeden Fall, das leere Bernabeu kann bestimmt ähnlich beeindruckend sein wie das volle.
Genau, also ich glaube, jeder, der schon mal eine Stadionbesichtigung gemacht hat, ich habe das schon mal erlebt im Dalus in Lissabon, so ein Riesenstadion im Alten, sogar noch vor dem Umbau, das ist beeindruckend. Das sind einfach diese, man hört einfach die Geschichte, die da stattfindet. Und das war auch das, was für mich extrem für Manchester United gesprochen hat, einfach dieses Old Trafford zu erleben. Und ich glaube, dass auch diese großen Stadion, ich meine, Inter Mailand und San Siro, das ist einfach auch Geschichte. Wir erinnern uns an die Weltmeisterschaften 1990. All diese Sachen spielen da ja mit rein, wenn man Fußballfan ist. Und da geht es gar nicht um Borussia Mönchengladbach oder was, sondern wirklich um Fußball selber. Das sind einfach Tempel und diese Tempel, die machen Bock auf Fußball. Nochmal, klar, es sind keine Fans wahrscheinlich dabei und wenn dann nur 30% eventuell.
Ja, genau, wir müssen ja auch noch jetzt gleich nochmal epidemiologisch werden, wie so eigentlich genau. In jedem Podcast jetzt, ja, denn das ist ja auch noch ein Thema. Ja.
Genau, aber selbst ohne die Fans ist das ein großes Erlebnis und ich glaube nicht, dass irgendein Bayern-Spieler das leere Dalus in Lissabon vergessen wird mit dem Champions League-Titel und dann einmal in diesen Stadien gespielt zu haben, da werden dann die Lars Stindels und Oskar Wenz und Jan Sommers einen Haken dran machen und sagen, yes, abgehakt, haben wir gehabt, geil. Und ja, genießt es, kann ich nur sagen. Und für die Fans ist es natürlich extrem schade, da kommen wir zur Epidemiologie.
Ja genau, die Wehmut, da haben wir drüber gesprochen. Es lief so ein bisschen auf einen Zweikampf hinaus zwischen dieser Gruppe und der, in der FC Liverpool steckte. Ajax und Bergamo noch dazu. Da habe ich schon gedacht, oh, wenn das jetzt kommt, irgendwie, das wird dann noch härter sein für die Fans, weil das hat die UEFA auf jeden Fall mitgeteilt. Auswärtsfans wird es nicht geben.
Ja.
Aber ja, Bernabeu zu verpassen ist für viele nicht so schlimm wie Anfield zu verpassen, aber kommt so bald danach, weil das eben auch der Borussia der Neuzeit noch fehlte, der Borussia der Reisefreudigen und so weiter. Ja, das ist der Stand der Dinge, epidemiologisch, wie wir gesagt haben. Also keine Auswärtsfans, aber, das war die gute Nachricht des Abends, sehr, sehr wahrscheinlich werden sich am Infektionsgeschehen, wie es immer heißt, nicht viel ändert, Heimfans.
Genau.
Bis zu 30% der Kapazität. Sagen wir mal, es läuft wie jetzt dann gegen Union und die Lage ändert sich nicht gravierend. Dann werden ungefähr 10.000 im Stadion sein.
Ja, und ich glaube, das ist schon was. Man hat es jetzt ja im Borussia-Park erlebt. 10.000 sind besser als keiner. Natürlich werden es dann heißblütige Madrilenen sein. Ja, wie gesagt, ne, wir haben eben über 1985 gesprochen. Was da im Stadion los war, hat, glaube ich, auch keiner von denen vergessen, die damals gespielt haben. Und das hat die Borussen schon ordentlich erdrückt, das Ganze. Und wie gesagt, also Bernabeu an sich ist ja schon wirklich eine Fußballkultstätte, das darf man glaube ich so sagen, ohne den Begriff überzustrapazieren, aber und da spielt dann halt vieles mit. Man ist einfach in einem dieser Stadien. Es war ja genauso in Barcelona im Camp Nou, einfach drin zu sein, so ein Stadion leer zu erleben vor dem Spiel.
Das einfach nur auf den Sitz zu schreiben, ich war hier.
Genau, sozusagen irgendwo einritzen.
Ja, genau.
Und,
mit dem Datum.
Also ich glaube, insgesamt können die Borussen, also ich vergangenes Jahr, als dann die Europa League-Auslesung kam, war man so ein bisschen enttäuscht. Das war so ein bisschen so ein Downer mit den, also ohne wirklich irgendeine Mannschaft aus der Gruppe damals zu nahe treten zu wollen.
Ja, man ahnt ja nicht, was es dann noch für ein Downer werden würde.
Genau, die Mannschaften haben dann ja sozusagen jeden, sagen wir mal, unrechtmäßigen Gedanken gleich auch extrem bestraft, gerade Wolfsberg, aber das ist jetzt, glaube ich, was, also Real Madrid ist finde ich einfach, das ist ein Top-Los, Inter Mailand steht dem nicht viel nach. Und Donetsk, ja, Donetz ist halt der, den man möglicherweise einfach ein bisschen höherwertig einschätzen sollte. Die spielen ja auch, ist die Frage, wo das Spiel dann stattfindet.
Ja, das können wir uns jetzt auch irgendwo, nicht festlegen. Irgendwo, die spielen auf jeden Fall nicht in Donetsk. Das liegt am Konflikt in der Ostukraine, schon seit vielen Jahren nicht. Haben in Charkow mal gespielt, in Lviv, zuletzt in Kiew. Darauf könnte es hinauslaufen, aber das ist auch noch unklar. Ukraine ist ja auch Risikogebiet, genauso wie ganz Spanien inzwischen. Das
Italien,
heißt, ne, ist das auch erstmal genau jetzt gerade momentan nicht, obwohl es ja vor ein paar Monaten am schlimmsten betroffen war. Ja, das spielt ja in die ganze Sache auch noch rein. Mindert aber sicherlich nicht die sportliche Vorfreude, die auch Trainer Marco Rose empfindet vor seinem Champions League Debüt und nach der Auslosung.
Ich finde, unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions League. Real und Inter sind zwei Vereine, mit denen sich die Borussia schon in der glorreichen alten Zeit hat gemessen. Wir freuen uns drauf und trotzdem ist es jetzt wichtig, einfach, dass wir uns dann auch wieder auf die anstehenden Aufgaben fokussieren, das heißt jetzt am Wochenende dann Köln.
Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn man so ein bisschen aufgewühlt ist von so einer Auslosung und dann irgendwie jetzt plötzlich über Real Madrid redet, über Inter Mailand, da hat Marco Rose schon recht, dass dann der Schwenk auf den ersten FC Köln kommen muss und auf das Derby. Wie schwierig wird das für Borussia, jetzt da den Fokus zu haben, zu bewahren? Oder glaubst du, dass es gar kein Ablenkungsfaktor ist?
Also es ist ja dann immer gut, wenn es wenigstens ein Derby ist, sage ich jetzt mal, auch wenn Köln gerade nicht zur Creme der Bundesliga gehört, aber trotzdem wissen die Borussen, glaube ich, ganz genau, was es bedeutet, in Köln zu spielen. Und sie haben ja vergangene Saison eine extrem gute Derby-Bilanz gehabt. Insgesamt im Vergleich mit Köln, Leverkusen und Düsseldorf. Und es ist ja auch jetzt nicht, es ist eine Auslosung gewesen. Es war noch kein Spiel. Das ist ja was anderes, wenn ich, ich habe gerade ein Riesenspiel im Bernabeu gemacht, habe 1-2 verloren oder 3-2 gewonnen oder whatever und habe jetzt da wirklich den Kopf noch voller wilder Bilder und was weiß ich. Jetzt war es eine Auslosung, jetzt darf man sich freuen, aber ich glaube, da sollte das Umschalten, also wenn das Umschalten an der Stelle schon schwer fällt, dann,
dann darf man glaube ich den Test im Herbst wahrscheinlich nicht bestehen. Ne?
Dann wird man da einige Probleme erwarten dürfen. Deswegen sage ich, Köln wird eine richtig gute Herausforderung. Borussia liegt natürlich an der Gesamtsituation. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen, gerade die verschenkten über die Punkte aus dem Heimspiel gegen Union, über die wir schon ausführlich im anderen Teil dieses wöchigen Podcasts gesprochen haben. Ja, und Köln wird sicherlich auch eine schöne Herausforderung werden, denn Gladbach muss da ganz einfach gewinnen. Also der FC hat noch gar keinen Punkt eingesammelt und gerade das
macht kein Geisterspiel gewonnen, hat seit dem Restart kein Spiel gewonnen.
Hat auch das erste Geisterderby. Es ist ja das erste Bundesligaspiel, das es zum zweiten Mal als Geisterspiel gibt. Gladbach-Köln.
Jetzt überlegen, jetzt Bayern gegen Schalke war schon vor dem Stadion. Ja, es könnte stimmen, ja.
Könnte
ja,
ungefähr
ja, auf aber jeden Fall. Es ja, also auf jeden Fall irgendwie war es ja, man hatte ja wochenlang keine anderen Bilder, um seine Texte zu bebildern. Es gab immer nur den Borussia-Park gegen Köln, diesen leeren Borussia-Park aus allen Perspektiven.
Marco Rose war schon regelrecht genervt, dass immer die Bilder aus diesem Spiel.
Ja, gut, aber es gab halt keine anderen.
Ja, also
deswegen ist es ein bisschen so das Sinnbild für Geisterspiele geworden. Ja. Also man kann sagen, ein Traditionsgeisterspiel.
Genau, ein Traditions- zweimal gab es das schon, beim dritten Mal ist es dann wirklich eine echte Tradition im niederrheinischen Sinne. Ja, oder im rheinischen Sinne. Ja, was wird dieses Spiel bringen? Also es darf nichts anderes bringen als ein Gladbacher Sieg, weil eine Niederlage, würde ich schon sagen, dann ist das ein echter Fehlstart und das würde, glaube ich, der ganzen Geschichte, die die Saison bisher so mit sich bringt oder die den Borussen bevorsteht, nicht wirklich zugutekommen. Vergangene Saison war es ja auch nach 3 Spielen so, man hatte dann auch seine 4 Punkte auf dem Konto. Auswärtssieg würde dann ja auch die verlorenen Heimpunkte wieder aufwiegen in der alten Hans-Meyer-Rechnung. Heimwärts kannst du nur verlieren, entweder 2 oder 3 Punkte, auswärts kannst du 3 Punkte gewinnen oder eben einen. Aber damit würde man dann im Plus sein insgesamt, +1 auch in dieser Rechnung generell.
Aber nicht in der Max-Eberl-Arithmetik.
Nein, in der Max-Eberl-Arithmetik haben wir schon gesagt, würde man erst in vielen, vielen Spielen wieder ein Plus reinfahren. Aber insgesamt, Gladbach muss nach Köln fahren. Wir haben Winfried Schäfer in seiner Kolumne, die er in dieser Saison, er ist ja einer unserer Kolumnisten in dieser Saison und er hat ganz klar gesagt, wir sind früher mal nach Köln gefahren und haben gewonnen, das müssen wir auch jetzt machen. So, und er ist alter Borusse, redet immer noch von wir und hat dann erzählt, dass es früher dann immer vor dem Spiel Kuchen bei Hennes Weisweilers Frau gab in Köln. Und wenn es eine Niederlage gab, gab es keinen Kuchen mehr bei den Mannschaftssitzungen. Also da sollten die Borussen vorsichtig sein. Marco Rose wird zwar keinen Kuchen verteidigen, aber ich glaube, er wäre nicht weniger stinkig, als es Hennes Weisweiler war, wenn Köln spielt.
Ich denke auch, da wird es Liebesentzug der anderen Art geben, vielleicht nicht in Gebäck oder Kuchenform. Ja.
Dann gibt es keine Herzchenkuchen mehr. Nein, aber Spaß beiseite. Gehen wir mal an das Personelle heran. Wird wieder irgendwo so eine Aufstellung werden, wo man sagt, Marco Rose würde gern mehr, aber er kann halt nicht alles. Und die gute Nachricht ist, glaube ich, dass Brel Embolo wieder an die Mannschaft herangerückt ist, aber noch nicht so weit, dass er in die Startelf rücken kann. Es sei denn, Marco Rose hat mal wieder gepokert und plötzlich ist Embolo dann doch dabei. Wäre
man,
nicht das erste
Mal. Kann man nicht ausschließen, genau, es klang schon fast so, aber naja, wahrscheinlich doch eher nicht. Nein, aber damit ändert sich personell auch von den Möglichkeiten gar nicht so viel, weil Thuram und Player ja schon gegen Union in der Startelf standen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie das auch in Köln tun.
Ja, Thuram war ein bisschen angeschlagen, also
muss man gekränkelt,
mal ein bisschen gekränkelt, wer weiß. Also ich würde ja in so einem Spiel gerne Patrick Herrmann sehen. Kommen wir gleich ja noch auf die Offensive. Hinter dem Tor würde ich jetzt mal eindeutig schätzen, dass Jan Sommer spielt.
Ja, Viererkette muss man ja eigentlich auch immer nur links klären, wer da spielt.
Ich glaube einfach Benze Baini, auch wenn er wirklich keinen guten Tag hatte gegen Union Berlin, hat doch viele Fehlpässe gemacht, hat viel über seine Seite zugelassen. Ja, es ist schwierig. Vielleicht bekommt dann doch wieder Oscar Wendt die Chance, hat dabei sich auch in Dortmund schwer getan, hinten dicht zu machen, ich weiß es nicht. Ist die Frage, spielt Marco Rose mit einer Dreier- oder einer Viererkette? Nico Elvedi war auch ein bisschen angeschlagen.
Ja, dann kommt vielleicht noch Toni Janschke ins Spiel. Es ist dann, genau, diese beiden Infekte unter der Woche von Thuram und Elvedi lassen es dann vielleicht doch ein bisschen offener.
Aber ich sage Viererkette einfach aus dem Grund, weil in Dortmund war es dann am Ende doch zu wenig mit der Dreierkette, weil man dann doch mehr Power entwickeln kann als Gladbach, wenn man vorne auch diese klaren drei Spitzen hat. Und obwohl es ja auch im 3-4-3 diese Spitzen gab, aber nach hinten war man doch ein bisschen anfällig. Und da glaube ich, dass einfach eine Viererkette die Räume noch enger machen kann. Und deswegen sage ich, Marco Rose spielt 4-3-3, Viererkette, ja, sagen wir Wendt. Ich sage Benze Baini.
Ich sage auch Benze Baini.
Ja, und der Rest ist klar, Leiner, um das nochmal klar zu sagen, Leiner, Ginter und Elvedi, sofern er fit ist, ansonsten wird Toni Janschke reinkommen und wahrscheinlich wie immer einen ordentlichen Job machen.
Davor Kramer, Neuhaus, da sollte sich auch nicht viel dran ändern.
Nein, also zumal auch die Alternativen jetzt nicht so groß gesät sind auf der Sechserposition, wie gesagt, Dennis Zakaria fehlt noch immer, muss man auch abwarten, wie lange das noch dauert mit dem Knie und alles. Schwierig und ob er wirklich dann nach der Länderspielpause wieder da ist und in welchem Zustand dann auch, der hat auch jetzt fast 7 Monate nicht gespielt. Ja, also da wird, glaube ich, eine eingespielte Doppel-6 sein, es sei denn, Marco Rose spielt in Köln vielleicht mit 2 Zehnern, das fände ich mal nicht uninteressant, also einer 6 und 2 Zehnern. Und,
aber du hast Hannes Wolf im Sinn, der hat sich ja nicht unbedingt dafür angeboten.
Den ich glaube, dass Neuhaus drin bleibt, hat auch vergangene Saison zunächst Schwierigkeiten in der Hinrunde gehabt, trotzdem bei Marco Rose, glaube ich, gesetzt, neben Kramer. Kramer muss einfach jetzt mal wieder ein bisschen weniger den Drehkreisel auspacken und wieder klarer nach vorne spielen, so wie in der Schlussphase der vergangenen Saison. Genau wie auch Jonas Hofmann und Lars Stindl. Und Stindl würde ich stellen in Köln, hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit ein Derby-Siegtor geschossen beim 3-2 damals. Und die Frage ist jetzt, wie macht man es vorne?
Ich denke, du hast eigentlich schon ganz gut gesagt, du hast 4-3-3 gesagt, du hast gesagt Herrmann rechts und dann bringe ich noch Thuram und Player dazu und schon haben wir unser 4-3-3.
Genau, und damit wäre dann Jonas Hofmann der raus muss. Hat viel gelaufen gegen Union Berlin, ein bisschen unglücklich agiert. Also ich finde, bei Patrick Herrmann ist halt gerade in so einem Derby, da braucht man einen Emotionsspieler und der strotzt ja wirklich vor Emotionen. Der lebt ja diesen Fußball, dieses Borussen-Dasein einfach immer extrem aus. Sicherlich ist Hofmann der bessere Fußballer, da muss man nicht lange drüber diskutieren. Aber Patrick Herrmann ist halt einer, der seine Möglichkeiten immer total ausschöpft und der in so einem Spiel einfach, ja, der ist als Jugendlicher nach Gladbach gekommen und seitdem weiß er halt, Köln muss weggejagt werden und weggeschossen werden.
Hat er in der U19 schon gelernt.
Genau, das hat er in der U19 schon gelernt und darum fände ich das eine sehr sympathische
Ausstellung. Da hat er mal einen Platzverweis gesehen, sogar gegen Köln.
Ja, also ich sag ja, er ist ein Emotionsspieler und in solchen Spielen ist er, finde ich, genau der Richtige, zumal es fehlte, fand ich, gegen Union Berlin auch so ein bisschen so dieses Heißkisten-Fußball-Spiel, was Borussia letzte Saison ausgezeichnet hat. Und da könnte Patrick Herrmann dann einer sein, der das gut repräsentieren kann. Wie gesagt, Brel Embolo wird auf der Bank möglicherweise Platz nehmen, wäre einer, der nach hinten raus dann noch kommen kann. Was Thuram angeht, bin ich mir nicht so sicher, ob er nicht vielleicht tatsächlich als wichtiger Spieler, klar, aber möglicherweise spielt dann doch Hofmann, das hängt, glaube ich,
aber hat natürlich auch Pause dann, Thuram, jetzt ist ja Länderspielpause danach, also
genau, so also Stündchen. Es hängt von der Art und Weise ab, wie der Infekt abgeklungen ist.
Ja, das ist er anscheinend, er war wieder im Training, also so viel kann man sagen und dann haben wir angefangen mit Real Madrid, Inter und Donetsk mit der Champions League und enden mit unserem Ergebnistipp fürs Derby gegen den 1. FC Köln.
Ich sage 0-4.
Aus Sicht des 1. FC Köln.
Ja.
Ich bin auch sehr optimistisch, nicht ganz so wie du. Ich sage 0-3, weil ich glaube, dass...
Das ist ein Unterschied.
Ja, ne?
Wahnsinn.
Ja, ne? Eben.
Pass mal auf. Das ist ein Unterschied.
Weil ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch keinen Bock darauf hat, sagen wir es mal so salopp, diesen Start zu vergeigen und dann auch noch jetzt am dritten Spieltag das Derby zu verlieren. Und ich denke, das wird sich neben der Qualität, bei der Borussia unbestritten sowieso vorne ist, durchsetzen und deswegen für einen klaren, sage ich, Derby-Sieg, für einen sehr klaren Derby-Sieg, sagst du sorgen.
Ja, also wie gesagt, natürlich wird Marco Rose jetzt wieder da sitzen, die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und sagen, diese Deppen, jetzt kommen die wieder mit so klaren Ergebnissen und das ist doch überhaupt nicht gut, sowas vorher von sich zu geben und so weiter. Aber Herr Rose, Sie haben eine gute Mannschaft und dann soll die es auch mal zeigen. So.
Genau. Wir gehen davon aus, dass es mindestens sein Anspruch ist, auch deutlich zu zeigen, wer die bessere Fußballmannschaft ist. Und gerade im Derby. Und wir sind gespannt, wie es dann aussieht.
Genau. Und das Gute ist, wir werden es beim nächsten Podcast, der dann Mitte der kommenden Woche kommen sollt. Wir gucken mal, wie wir das
kommen wollt.
Denn ich habe Urlaub. Vielleicht machen wir es dann tatsächlich über technische Hilfsmittel. Wir schauen. Und irgendwie werden wir irgendwie Ihnen und euch, beziehungsweise es ist ja Länderspielpause, wir schauen.
Ja, aber zu reden gibt es immer was. Und jetzt haben wir viel über Europapokal geredet und haben auch viel über das Derby geredet. Und das wird schon wieder genügend Gesprächsstoff geben. Und in dem Sinne würde ich sagen, let's call it a day, wie man so schön sagt.
Genau, also gute Auslosung für Gladbach. Man kann zufrieden sein und wir freuen uns auf das, was auf dem Platz passiert. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de